Radio Prag, Nachrichten.
Die Realeinkünfte der Angestelltenhaushalte in Tschechien sind gesunken. Der Leitzins ist unverändert auf niedrigem Niveau. Licht und Schatten für Tschechien bei den Olympischen Spielen in London. Zum ersten Mal seit der Entstehung der unabhängigen Tschechischen Republik im Jahr 1993 ist die Summe, die Angestelltenhaushalte zur Verfügung haben, gesunken. Im Jahr 2010 entfielen monatlich auf jede Person eines Haushalts durchschnittlich umgerechnet 521 Euro. Im darauffolgenden Jahr 2011 waren es knapp 100 Kronen, umgerechnet 4 Euro weniger. Das geht aus Zahlen hervor, die das Ministerium für Arbeit und Soziales am Donnerstag veröffentlicht hat. Trotz Rückgang sind es aber immer noch etwa 29% mehr Realeinkommen als vor der Wende 1989. Gründe für den Rückgang sieht das Ministerium in der Wirtschaftskrise und den damit verbundenen Kürzungen der staatlichen Institutionen. Wladimir Drimmel, Senator der Sozialdemokratischen Partei CSSD für den Kreis Hradec-Králové, hat am Donnerstag bekannt gegeben, zur Partei für die Rechte der Bürger des ehemaligen Premier und Sozialdemokraten Miloš Zeman überzutreten. Drimmel war 14 Jahre lang Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und kritisierte sie nach seinem Austritt scharf. Die CSSD sei mit Korruption durchsetzt, so Drimmel, vor allem im Bereich der Kreishauptmannschaften. Der Rat der Tschechischen Nationalbank hat am Donnerstag den Leitzins unverändert auf seinem derzeitigen niedrigen Niveau belassen. Darüber informierte ein Sprecher des Bankenrats am Donnerstag die Presseagentur CTK. Analysten erwarten, dass der Leitzins noch bis Ende dieses Jahres auf dem Rekordniedrigstand von 0,5% verbleiben wird. Der Leitzins wurde im vergangenen Juni von den bereits niedrigen 0,75% der vergangenen 2 Jahre abgesenkt. Licht und Schatten für Tschechien bei den Olympischen Spielen. Das tschechische Damendoppel Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká hat beim Olympischen Tennisturnier das Halbfinale erreicht. Sie besiegten das Team aus Taiwan im Viertelfinale mit 6:3 und 6:4. Im Halbfinale treffen sie nun auf die Amerikanerin Liesl Huber und Lisa Raymond. Die Slalom-Kanutin Stjepanka Hilgertová schrammte am Donnerstagnachmittag mit dem Kajak Einer im Wildwasserkanal knapp an einer Medaille vorbei. Die 44-Jährige landete auf dem 4. Platz. Hilgertová nimmt bereits zum 6. Mal an Olympischen Spielen teil und hat in ihrer Disziplin bereits 2-mal Gold gewonnen. Die Tennismedaillenhoffnung Petra Kvitová ist dagegen am Donnerstag im Viertelfinale an der Russin Maria Kirilenko gescheitert. Sie unterlag in 2 Sätzen mit 6:7 und 3:6. Der Zweier Wildwasserkanu mit Jaroslav Wolf und Ondřej Štěpánek scheiterte ebenfalls im Halbfinale. Die 2 Kanuten hatten Silber bei den letzten Olympischen Spielen in Peking geholt und galten als große Hoffnung für eine weitere tschechische Medaille. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien in weiten Teilen bewölkt und es muss mit örtlichen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Gegen Abend geht die Bewölkung zurück und die Schauer werden weniger. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Metern erreichen die Höchstwerte allerdings nur 20 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm führen wir Sie aus Damaskus über London bis nach Pilsen. Hier die Themenübersicht. Die tschechische Botschaft in Damaskus wird demnächst auch die USA vertreten. Die tschechischen Sportfans jubeln. Sportkanute Vavřina Zhradílek holt die erste Medaille für Tschechien. Eine weitere tschechische Medaillenhoffnung ist die Tennisspielerin Petra Kvitová. Wir bringen ein Porträt der Wimbledon-Siegerin von 2011. Und das Zentrum Bavaria Bohemia in Schönse bereitet für Pilsen, die Kulturstadt des Jahres 2015, einige Ideen vor. Details erfahren Sie in einem Gespräch vom Leiter des Zentrums. Bleiben Sie dran! In Syrien stellen sich Aufständische und Regierungstruppen angeblich in einer entscheidenden Schlacht einander gegenüber. So zumindest bezeichnet Machthaber Assad den Kampf um die Stadt Aleppo im Norden des Landes. Während die Auseinandersetzungen immer intensiver werden, gehört Tschechien zu den wenigen europäischen Staaten, die ihre Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus nicht geschlossen haben. Tschechische Diplomaten werden nun auch die USA in ihren konsularischen Angelegenheiten in Syrien vertreten. Mehr dazu von Till Janzer.
Im Februar bereits haben die USA ihren Botschafter aus Damaskus abgezogen. Danach übernahm zunächst Polen die Betreuung von US-Bürgern in Syrien. Vergangene Woche hat aber auch Polen seine Vertretung geschlossen. Begründet wurde dies mit der verschärften Lage vor Ort. Somit sind neben Tschechien nur noch 4 weitere EU-Staaten in Damaskus vertreten: Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Zypern. Warum die Wahl der USA auf Tschechien fiel, kommentierten tschechische Diplomaten nur sehr allgemein. Der stellvertretende Außenminister Wladimir Galuschka:
Wir gehen davon aus, dass die Amerikaner uns als NATO-Partner vertrauen. Ihre Auswahl hat wohl politische und praktische Gründe.
Die USA hatten sich zunächst am Freitag vergangener Woche an die tschechische Botschaft in Washington gewandt. Danach gaben der tschechische Premier Petr Nečas und Außenminister Karel Schwarzenberg grünes Licht, worauf die USA die syrische Seite in einer diplomatischen Note in Kenntnis setzten. Zum Schluss haben Prag und Washington noch die technischen Details ausgehandelt.
Die Zusammenarbeit beruht darauf, dass wir den Angestellten der amerikanischen Botschaft für ihre Arbeit vor Ort Schutz gewähren. Sie sind in Damaskus geblieben. 1 bis 2 unserer Mitarbeiter werden die Arbeit der Amerikaner beaufsichtigen und die diplomatische Post übermitteln bei der Ausstellung von Pässen, in Rechtsfragen oder bei der Auszahlung von Renten. Also gängige konsularische Angelegenheiten.
Allerdings behält sich Prag das Recht vor, seine Mitarbeiter bei einer weiteren Verschlechterung der Sicherheitslage abzuziehen. Die meisten westlichen Staaten haben dies spätestens nach dem Massaker in Al-Hula Ende Mai getan. Doch Tschechien wollte seine Botschaft weiter betreiben, auch um eigene Informationskanäle zu erhalten und nicht nur auf Medienberichte angewiesen zu sein. Denn weiter leben mehrere hundert tschechische Bürger in Syrien. Mindestens in einem Fall hat sich bereits ausgezahlt, dass sie noch auf die diplomatischen Dienste ihres Landes zurückgreifen können. Ende Juni war eine 32-jährige Frau aus einer tschechisch-syrischen Familie verhaftet worden. Sandra Bitarova, so der Name, war von den Sicherheitsdiensten des Regimes verdächtigt worden, die Aufständischen zu unterstützen. Ihre Familie beteuerte indes, Bitarova sei unpolitisch. Am Samstag vergangener Woche kam die Frau mit tschechischem Pass frei. Dazu sagte der Sprecher des tschechischen Außenministeriums, Vít Kolář, in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks:
Angesichts der Anklage, die gegen die tschechische Bürgerin erhoben wurde, sah ihre Lage schlecht aus. Ihr wurde vorgeworfen, den Terrorismus zu unterstützen. Dass sie freigelassen wurde, ist ein großer Erfolg, der uns sehr froh macht.
Laut den Presseberichten hierzulande sollen die tschechischen Diplomaten sehr intensiv verhandelt haben.
Till Janzer war das mit einem Bericht über die jüngste Regelung in Damaskus, laut der die tschechische Botschaft auch die USA vertreten wird. Von den blutigen Kämpfen in Syrien kommen wir nun zu den friedlichen Sportkämpfen in London. Die tschechische Sportlerdelegation hat bislang vor allem mit ihren Gummistiefeln bei der Eröffnung der Sommerspiele für Schlagzeilen und endlose Diskussionen im Internet gesorgt. Jetzt hat es ein tschechischer Athlet nicht dank den Gummistiefeln, sondern dank seiner sportlichen Leistung auf die Titelseiten tschechischer Tageszeitungen geschafft. Tschechische Sportfans mussten sich gedulden. Erst am 5. Wettkampftag hat es bei den Olympischen Sommerspielen geklappt. Slalomkanute Vavřinec Radílek holte die erste Medaille für Tschechien. Nach einer schnellen und sauberen Fahrt fischte der 25-Jährige im Einerkajak Silber aus dem Olympischen Wildwasserkanal. Im Halbfinale hatte Radílek den 8. Platz belegt und startete darum schon als Dritter ins Finale. Da seine Zeit von 94,78 Sekunden glänzend sein musste, war sofort klar. Im Ziel dann die Ungewissheit. Wie viele Gegner können ihn unterbieten? Dies gelang schließlich nur einem einzigen Kanuten. dem Italiener Daniele Molmenti. Radile feierte danach Olympiasilber.
Gold wäre natürlich besser gewesen, aber trotzdem ist es fantastisch. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Im Ziel habe ich mich nicht damit beschäftigt, ob ich eine Medaille haben werde oder nicht. Es war mir klar, dass alle meine Fahrten hier auf einem sehr hohen Niveau waren. Es freut mich auch, dass alle Leute, die gekommen sind, um mir hier die Daumen zu drücken, es richtig genossen haben. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Fans dabei Spaß haben.
Der dreifache Europameister Daniele Molmenti war nur um 1,35 Sekunden schneller als Radilek. Bronze ging an den Deutschen Hannes Aigner. Im Ziel sowie auf dem Podest strahlten die drei besten Kanuten um die Wette und gratulierten sich gegenseitig. Radilek strich heraus, dass die Kanuten einen guten Umgang miteinander pflegen.
Ich mache den Sport auch wegen dieser super Leute. Natürlich gibt es auch Momente, wo wir nicht alle lachen, aber wir sind wirklich gute Freunde und gönnen einander die Erfolge. Diese Leute halten einen über Wasser, buchstäblich.
Auf die tschechischen Kanuten kann man sich immer verlassen, möchte man sagen. Dies gilt jedoch nicht für alle tschechischen Tennisspieler. Tennis gehört zu den populärsten Sportarten in der Tschechischen Republik. Deshalb sind die Blicke der hiesigen Sportfans in diesen Tagen auch ganz besonders auf das olympische Turnier in Wimbledon gerichtet. Die Ernüchterung war allerdings groß, als nach der ersten Runde in den Einzelwettbewerben 5 der 6 Starter aus Tschechien bereits ihre Sachen packen mussten. Einzig die Weltranglisten-6. Petra Kvitová ist noch im Rennen. Auf ihr ruhen jetzt alle Medaillenhoffnungen, doch auch zu Recht, wenn man sich den Werdegang der Spielerin aus Fulneck vor Augen hält. Lothar Martin zeichnet ihr Porträt.
Bei den Spielen 2008 in Peking feierte Petra Kvitová ihr olympisches Debüt. Sie war 18 und schied im Damendoppel schon in der ersten Runde aus. Jetzt, 4 Jahre später, gehört die 22-jährige Linkshänderin bereits zur Weltelite. Seit Peking hat sie sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet, der Durchbruch aber gelang ihr im vergangenen Jahr. Sie gewann das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon und die WTA-Tour Championships in Istanbul sowie den Fed Cup mit dem tschechischen Frauenteam. Mit ihrer angriffsorientierten Spielweise hat sie zudem viele neue Fans gewonnen. Im olympischen Turnier zählt sie daher zu den Mitfavoritinnen.
Mein Umfeld, die Fans, alle erwarten, dass es jetzt läuft und mich nichts mehr stoppen kann. Aber es kann auch Niederlagen geben, nach denen ich mich wieder aufrappeln muss. Ich wäre natürlich froh, wenn ich wenigstens etwas aus dem vergangenen Jahr wiederholen könnte.
Petra Kvitová weiß, wovon sie spricht. In diesem Jahr läuft es nämlich noch nicht so rund bei ihr. Trotz eines guten Saisonstarts mit dem Sieg beim Hopman Cup und dem Erreichen des Halbfinales bei den Australian Open. In Wimbledon aber scheiterte sie als Titelverteidigerin schon im Viertelfinale. In der Weltrangliste ist sie mittlerweile von Rang 2 auf den 6. Platz zurückgefallen. Auch zu Beginn des Olympiaturniers schien sie nicht in Form. Gegen die Ukrainerin Katarina Bondarenko kam sie nur mit Mühe zu einem Dreisatzsieg.
Wie vielleicht schon alle wissen und es größtenteils auch der Fall ist, bin ich am Anfang immer sehr nervös. Auf der anderen Seite muss ich sagen, solche Spiele sind auch wichtig. Am Ende zählt nämlich, dass ich mich trotz des schwachen Spiels durchgebissen habe.
Gerade diese Eigenschaften, Kampfkraft und Siegeswille, sind die Stärken von Petra Kvitová. Und davor hat auch ihre Konkurrenz großen Respekt. Nach schlechten Turnierauftaktspielen, die sie trotzdem gewinnen konnte, hat sie sich meist gesteigert. So wie in diesem Jahr in Melbourne und bei den French Open in Paris. Bei Olympia spielt sie zudem nicht um Prämien und Weltranglistenpunkte, sondern im tschechischen Nationaltrikot. Ein Umstand, dem sie große Bedeutung beimisst.
Schon von klein auf mag ich besonders die Spiele, zu denen die Tschechische Republik als Nation antritt. Ich vertrete mein Land sehr gern.
Das hat Petra Kvitová schon mehrfach im Fed Cup gezeigt, indem sie der Garant des tschechischen Erfolges war und ist. Auch in London kämpft sie trotz einer Bauchmuskelzerrung wie eine Löwin. Und bei ihrem Zweitrundensieg über die Chinesin Peng Shuai räumte sie zudem mit den Vorbehalten vieler anderer Tennisspieler auf, dass der feuchte Rasen in Wimbledon die Spiele beeinflusst.
Es ist unangenehm, auf den Court zu gehen, nachdem sich zwei Spielerinnen den Knöchel verdreht haben und der Rasen wirklich rutschig ist. Ich war deshalb ein wenig beklommen, doch dann habe ich mir gesagt, ich pfeife drauf, entweder mir passiert etwas oder es geht gut.
Es ging mehr als gut, denn seit dem dritten Satz gegen die Chinesin, den Kvitova 6:1 gewann, spielt die 22-Jährige plötzlich wie aufgedreht. Am Donnerstag steht sie im Viertelfinale gegen die Russin Maria Kirilenko. Das bedeutet, bei einem Weiterkommen fehlt Kvitova nur noch ein Sieg, um sich ihren Traum von einer Olympiamedaille zu erfüllen.
Lothar Martin stellte Ihnen eine der tschechischen Medaillenhoffnungen vor, die Wimbledon-Siegerin von 2011, Petra Kvitova. Auch wir werden Petra bei ihrem Viertelfinalspiel gegen Kirilenko Daumen drücken. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Die tschechische Stadt Pilsen ist 2015 europäische Kulturhauptstadt. Damit in 3 Jahren alles glatt über die Bühne geht, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Das Zentrum Bavaria Bohemia in Schulze stellt 50 bayerische Ideen für das Kulturhauptstadtjahr aus. Hans Eibauer ist der Leiter des Kulturzentrums Bavaria Bohemia und ebenso Leiter der Ausstellung Impulse aus Bayern für Pilsen 2015. Wiebke Hörmann hat mit ihm über das Projekt gesprochen.
Aviso: Tschechische Kultur grenzenlos.
Herr Eibauer, auch bayerische Institutionen wollen zur europäischen Kulturhauptstadt Pilsen 2015 beitragen. Das Zentrum Bavaria Bohemia hat Ideen gesammelt. Wie ist es denn zu dem Projekt gekommen und wer hat teilgenommen?
Ja, es ist so, dass wir schon im Vorfeld die Bewerbung von Pilsen sehr unterstützt haben. Es ging ja darum, dass im innertschechischen Wettbewerb ein harter Konkurrenzkampf zwischen Pilsen und Ostrava war. Und Pilsen wollte eben vor allem mit seiner Internationalität und den grenzüberschreitenden kulturellen Beziehungen punkten. Und da waren wir dann damals im Bewerbungsverfahren schon Partner und haben uns natürlich dann riesig gefreut, als Pilsen den Zuschlag bekam. Und wir haben dann überlegt, dass es bestimmt sehr viele bayerische Kulturakteure geben wird, die in Pilsen dabei sein möchten, und haben uns dann also mit den Partnern und Freunden in Pilsen unterhalten, und die sagten, sie wären jetzt überfordert, wenn sie auch die bayerischen Beiträge auch noch koordinieren müssten. Und daraus entstand dann die Idee, dass das Zentrum Bavaria Bohemia die bayerischen Beiträge sammelt.
Was genau erhofft sich die bayerische Seite denn von der Präsentation im Rahmen der Kulturhauptstadt?
Ja, man muss jetzt mal sagen, dass einmal die bayerische Seite bzw. Kulturakteure ja schon über Jahre hinweg sehr enge Beziehungen, Freundschaften zu tschechischen Kulturakteuren, insbesondere in Westböhmen, entwickelt haben. Das heißt also, hier gibt es schon jahrelange Verbindungen, und jetzt ist es so, dass also viele eben dieses Kulturhauptstadtjahr natürlich als Jahr sehen, in dem man sich auch präsentiert. Dann ist es so, dass es auch von Pilsen aus eine wichtige Rolle spielt, dass die ganze Region, also die tschechische Region, die Region Pilsen, einbezogen wird. Und die Idee ist, dass auch die bayerische Nachbarseite einbezogen wird. Es gibt also dann den Begriff Begleitprogramm, und in diesem Begleitprogramm sollen also insbesondere auch Ideen und Beiträge einfließen, die jetzt nicht direkt in Pilsen stattfinden, sondern eben in der Region. Das heißt, Pilsen will sich 2015 auch wirklich mit Kultur umgeben, und wir haben also dann daraus auch einige Dachprojekte entwickelt, unter anderem mit den Titeln Kulturorte Treffpunkte 2015 und Musikbrücke 2015.
Dann noch eine Frage zur Finanzierung. Also über welche Quellen denken Sie nach, und befürchten Sie nicht, dass es jetzt gerade in der Krisenzeit heißt, wir haben kein Geld?
Ja, das Thema Finanzierung ist natürlich wirklich ein wichtiges Thema, aber auch ein schwieriges Thema. Wir sind also jetzt gerade momentan dabei, diese Fragen zu diskutieren mit verschiedensten Stellen. Es ist so, dass im Projekt Impuls es erstmal nur um die Ideen ging. Wir haben aber von vornherein den Kulturakteuren gesagt, sie müssen uns mal auch ihre Kostenkalkulationen nennen, dass wir einen Überblick bekommen, Was würden denn die 100 Beiträge der bayerischen Seite überhaupt kosten? Wir haben also da auch mal eine Summe gebildet. Alle haben uns auch die Kosten nicht nennen können oder wollen. Aber wir haben also jetzt zum Ende Juni, da hatten wir so einen Termin gesetzt, hatten wir also ungefähr 3,6 Millionen Euro an Kosten, an geplanten Kosten für Beiträge. Und wenn man das hochrechnet, bei denen, die jetzt keine Kosten genannt haben, dann kommt also irgendwo ein Betrag von 4,5 bis 5 Millionen raus. Das ist also eine Riesensumme. Aber gut, für 100 Beiträge ist das, relativiert sich wieder. Jetzt geht es darum, dass wir für die einzelnen Projekte auch Finanzierungswege aufzeigen. Das Zentrum Bavaria Bohemia ist natürlich keine Finanzierungsinstitution, aber wir haben sehr viel Erfahrung und sehr viele Kontakte und wir werden also jetzt den Kulturakteuren auch Finanzierungswege vorschlagen. Es ist natürlich so, Sie haben recht, dass also Geldmangel natürlich auch zu sehen ist und ja, da müssen also staatliche Institutionen her, da sind die Kommunen gefordert. Da wollen wir natürlich auch Sponsoren gewinnen und EU-Mittel werden ein wichtiger Pfeiler der Finanzierung sein. Ja, so hoffen wir, dass wir also mit vielen Quellen dann auch viele der Projekte realisieren können, alle möglicherweise nicht.
Ihr Zentrum stellt rund 50 Ideen aus im Moment. Vielleicht können Sie einige beschreiben, die Ihnen besonders gefallen haben?
Ja, also es gibt wirklich ein paar sehr interessante Ideen, die jetzt auch, wo wir also uns ziemlich sicher sind, dass die auch gut ankommen werden. Beispielsweise ein Projekt oder ein Vorschlag, der nennt sich jetzt mal, das würde ich jetzt mal sagen, ist noch ein Arbeitstitel, Zug zur Kultur. Die Idee ist, dass also an den Alex, dieser Zug, der täglich mehrmals von München nach über Pilsen, über Regensburg-Pilsen nach Prag fährt, dass an den Alex an den Wochenenden im Jahr 2015 ein Sonderwaggon angehängt wird und in diesem Sonderwaggon wird dann ein Kulturprogramm zwischen Regensburg und Pilsen ablaufen. Das heißt also, wir werden Künstler suchen, Musiker und bildende Künstler und so weiter, die dann in diesen 2,5 Stunden zwischen Regensburg und Pilsen dann ein schönes, buntes Kulturprogramm machen. In diesem Waggon können sich also Leute, die jetzt dann nach Pilsen fahren, die Kulturhauptstadt besuchen wollen, schon mal einstimmen lassen. Das soll an den Wochenenden 2015, also immer samstags, sonntags, stattfinden. Und beim Mittagszug und ja, nach einem Aufenthalt von 6-7 Stunden in Pilsen fahren die dann wieder heim. Und das, glaube ich, wird schon eine attraktive Geschichte werden. Dann die Idee Highway of Art auf der A6, also das ist die Autobahn zwischen der Oberpfalz und Tschechien, also Nürnberg, Amberg, Waidhaus, Pilsen, Prag und in dem Abschnitt zwischen der Oberpfalz und Pilsen, also von etwa Amberg bis Pilsen, gibt es schon einige Kunstwerke an der Autobahn und die sollen durch weitere Kunstwerke ergänzt werden. Das heißt, dass also wirklich viele Kunstwerke an der Autobahn, an Rastplätzen, weil sie jedenfalls von der Autobahn sichtbar stehen und dann sollen diese Kunstwerke auch in einem künstlerischen Wettbewerb gefunden werden. Das heißt also, eine Autobahn, die mit Kunst bestückt ist und deswegen der Titel auch Highway of Art.
Und das Projekt wird auch definitiv realisiert werden?
Das ist die Frage, also definitiv. Das steht deswegen noch in der Schwebe, weil die Finanzierung einfach noch nicht gesichert ist. Also es ist so, es haben jetzt Gespräche mit der Autobahndirektion auf der deutschen Seite und auf der tschechischen Seite stattgefunden. Die Behörden, die sind also da sehr aufgeschlossen. Also es gibt im Prinzip die Bereitschaft oder das Ja, dass man sagt, an bestimmten Plätzen haben wir kein Problem damit, diese Installationen aufstellen zu lassen. Wir haben also von beiden Autobahndirektionen auch schon Lagepläne bekommen, wo also diese Parkplätze oder Rastplätze eingezeichnet sind, wo Kunst aufgestellt werden könnte. Und jetzt geht es natürlich darum, mit dem künstlerischen Beirat einen Wettbewerb vorzubereiten und dann wird man sehen, was die Kunstwerke kosten.
Können Sie noch was sagen in Bezug auf die nachbarschaftliche Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Deutschland?
Ja, also ich kann es jetzt mal aus unserer Sicht vom Zentrum Bavaria Bohemia hier beurteilen, weil wir ja sehr stark uns engagieren in der Zusammenarbeit, also der drei bayerischen Nachbarregionen, Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, mit den tschechischen Nachbarregionen Pilsen, Karlsbad und Südböhmen. Also da kann ich sagen, dass man schon feststellt, dass sich hier eine gute Dynamik entwickelt hat in den kulturellen Beziehungen, vor allem auch in den wirtschaftlichen. Wir haben also sehr viele Kooperationen, die vom Zentrum Bavaria Bohemia ausgehen, aber die auch natürlich von vielen anderen ausgehen. Ganz wichtiger Faktor sind die sehr, sehr vielen partnerschaftlichen Verbindungen, sei es jetzt zwischen Gemeinden oder Schulen. Und die Oberpfalz hat also die meisten Partnergemeinden mit tschechischen Gemeinden, und da passiert natürlich wirklich auch sehr viel, und das geht dann auch in die Breite. Vom Zentrum Bavaria Bohemia engagieren wir uns in derzeit zwei Projekten. Das eine ist die Vorbereitung der bayerischen Beiträge für Pilsen 2015. Das andere Projekt ist aber auch sehr wichtig und sehr interessant. Das heißt Kultur ohne Grenzen, Begegnung Bayern-Böhmen. Das wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert, und das setzt vor allem auf die Zusammenarbeit und auf die Begegnungen zwischen der bayerischen und tschechischen Seite, zwischen den Kulturinstitutionen, Kultureinrichtungen ab, und bringt also auch viele Menschen zusammen. Und das ist also, denke ich, das Wichtigste in den Beziehungen, in den nachbarschaftlichen Beziehungen, dass man einfach mit Begegnungen, mit Freundschaften, mit langjährigen Kontakten wirklich enge Beziehungen aufbaut. Und da sehe ich gerade das in unserem bayerisch-tschechischen Raum wirklich auf einem ganz, ganz guten Weg.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne.
Dem Leiter des Kulturzentrums Bavaria Bohemia, Hans Eibauer, hat Wiebke Hörmann gesprochen. Mit der Sendere Aviso ist das heutige Programm beendet. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.